Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
Was ist eigentlich Meditation? Wir sprechen ja hier schon seit einer Weile über Achtsamkeit und wir haben Meditation immer mal so fallen lassen. Aber wir wollen uns heute mal richtig ausführlich und ausgiebig diesem Thema widmen, weil es gibt, glaube ich, ganz viele Vorurteile, die man haben kann, wenn man an Meditation denkt. Viele denken auch, na, das ist gar nichts für mich. Nee, ich kann das nicht und so. Wir sprechen drüber hier in Achtsam. Und dabei ist natürlich, Gott sei Dank, auch wieder Mai Hörn. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und wir beschäftigen uns mit Meditation heute ausführlich. Deswegen fange ich mal ganz doof an mit meiner Frage. Was ist denn das?
Ich glaube, das ist gar nicht so doof und es ist tatsächlich schwieriger zu beantworten, als man denkt, weil es so viele Meditationstraditionen gibt, dass es nicht so die eine Definition gibt. Und wenn ich jetzt darüber spreche, kann ich auch nur darüber sprechen, wie ich es gelernt habe. Und Meditation, das ist, wenn man jetzt zum Beispiel über bewusstes Sitzen spricht, dann spricht man auch über Sitzmeditation, dann beinhaltet das meistens zwei Aspekte. Einmal, so heißt es im Sanskrit, das ist altindisch, wo das auch herkommt, dieses Aufhören inhalten, also Samatha, das ist auf altindisch, also stoppen. Und einmal dieser Aspekt Vipassana, also tiefes Schauen. Das heißt, das hilft uns, dass wir Einsicht in etwas gewinnen können, in ein Problem. Jetzt mal ganz plastisch und einfach erklärt, wenn wir Ärger haben oder Ärger fühlen, dass wir nochmal uns hinsetzen und überlegen, woher könnte dieser Ärger kommen? Welche Bedingungen haben dazu geführt, dass wir Ärger haben? Und in den Meditationsübungen, so wie ich das gelernt habe in meiner Praxis und auch in vielen anderen, da spielen diese zwei Aspekte immer eine wichtige Rolle. Und viele hören ja auch zum Beispiel so Zen-Buddhismus, aus dem Japanischen ist es. Und da kommt es aus dem Wort Dhyana, das ist altindisch und das bedeutet auch Meditation. Genau, da kommt es so ein bisschen her. Aber Meditation, viele Menschen denken ja, das geht nur um Sitzen. Ne? Also,
ja, man hat, ich glaube, man hat so ein Vorurteil, dass man sich ja auf den Berg setzt und das können irgendwie nur Mönche und so. Und dann hört man auf zu denken und dann rumsti-bumsti hat man meditiert. Aber das ist ja alles viel komplexer. Ne?
Also, nein, das ist viel komplexer, ja. Und es ist auch nicht nur irgendwelche buddhistischen Mönche, auch im Christentum gibt es ja auch also eine Form von Meditation, Kontemplation.
Ja, das ist ja eher so beten oder Wörter wiederholen oder zum Beispiel sich mit einem Wort beschäftigen, zum Beispiel Friede, Friede und das immer wieder wiederholen und daraufhin beten und schweigen und auf jeden Fall in sich gehen und sich vielleicht mit bestimmten Themen, die man selber auch so hat, so ein bisschen beschäftigen, ist Kontemplation. Mhm. Aber es gibt eben, wir haben schon gehört, verschiedene Arten, man muss zum Beispiel gar nicht unbedingt sitzen. Also im Normalfall sitzt man irgendwie im Schneidersitz oder auf so einer Bank oder so, aber man kann zum Beispiel auch gehen, ne?
Genau, wir haben ja in einer Folge hatten wir ja auch schon die Gehmeditation und auch da diese zwei Aspekte, die ich eben genannt habe, da kann man ja auch in jedem Schritt wirklich ankommen, zur Ruhe kommen und kann auch über bestimmte Probleme oder Gefühle oder die Körperwahrnehmung einfach meditieren, kontemplieren und das ist auch dieses tiefe Schauen. Aber es ist natürlich einfacher am Anfang, wenn wir sagen, okay, wir bringen unseren Körper in einen Ruhezustand, weil Körper und Geist ja auch eins sind. Wenn der Körper ruhig ist, dann kommt der Geist auch eher in so eine Ruhe, dass wir nicht über 100.000 Probleme irgendwie auf einmal denken und so eine Gedankenflut kommt. Deshalb fangen viele im Sitzen an. Aber es bedeutet nicht, dass es nur im Sitzen geht.
Es geht zum Beispiel auch im Liegen.
Ja, im Liegen geht es auch sehr gut, wenn wir zum Beispiel Bodyscan machen oder so, ja. Und auch da ist es so, viele fangen nicht unbedingt im Liegen an, weil man dann einfach leicht einschläft oder so. Aber es gibt diesen Trick, dass man wohl liegen kann und den Arm so aufstellt. Weil wenn man dann so ein bisschen ins Schläfrige, dann fällt der Arm so weg und dann wird man so erinnert und wacht dann wieder auf.
Ja, und tatsächlich, weil du eben gesagt hast, die vielen Gedanken, und darum geht es ja, erstmal die Gedanken irgendwie ein bisschen leiser zu machen, zu stoppen, sie vielleicht zu beobachten und so weiter. Das ist ja der Punkt bei der Meditation. Und ich mache das auch schon seit vielen Jahren und trotzdem habe ich gerade heute wieder gemerkt, wie schwer es an manchen Tagen ist. Weil ich habe heute ganz viel erlebt und habe irgendwie tolle Begegnungen gehabt und war ganz aufgeregt und super energetisch. Ich bin nicht runtergekommen. Also mal ist es schwer, mal ist es leichter, ne?
Ich finde das so entlastend auch, dass du davon teilst, weil manchmal hat man ja dieses Bild, ja, der perfekte Meditierende, da kommen gar keine störenden Gedanken, aber das stimmt ja nicht. Das ist das, was unser Geist, unser Kopf macht. Das ist der natürliche Zustand, dass wir Gedanken haben. Und wenn wir uns trainieren, dann werden wir einfach, dann fällt es uns leichter abzuschalten, runterzukommen. Aber wenn wir in dieser automatische Zustand kommen, das ist ganz normal, ja.
Also, warum wollen wir überhaupt meditieren? Weil es ist ja so, ja, ich kann es auch doch auch einfach lassen. Aber ich wollte ja unbedingt, weil ich ja weiß, dass es mir gut tut. Aber wenn jetzt jemand noch nie meditiert hat, fragt er sich eben vielleicht auch, ja, aber wozu? Was soll das?
Viele Menschen fangen ja damit an, weil sie sich so nach Ruhe sehen, nach Entspannung. Das ist ja dieser eine Aspekt, den ich da genannt habe. Es gibt auch einige, die wirklich gerade einfach eine schwierige Phase im Leben haben, Probleme haben und sich dem auch so zuwenden wollen. Ich habe noch aus einem Buch Meditation für Skeptiker von Ulrich Ott, der ist Neurowissenschaftler an der Uni Gießen, noch einen Auszug mitgebracht. Der zitiert so eine ganz spannende Studie, wie ich finde, von Harald Piron. Das ist ein deutscher Psychotherapeut und Meditationsforscher. Und er hat untersucht bei 40 Meditationslehrern, die relativ erfahren sind, was die so für Meditationserfahrungen machen und ja, in welcher Abfolge sie quasi diese Meditationserfahrung gemacht haben. Und das sind, finde ich, auch nochmal so Themen, die auch einen dazu motivieren können, warum man meditieren möchte und warum man dranbleibt. Und da hat er gesagt, am Anfang ist es so, dass viele erstmal auf Hindernisse treten. Also sie fühlen so eine Unruhe, eine Langeweile und auch Konzentrationsprobleme. Deswegen meditiert man natürlich nicht. Aber das ist die erste Erfahrung, die viele Menschen einfach haben, ja.
Wobei dann, Langeweile ja kreativ machen kann.
Stimmt, ich auch. Ja, genau. Aber dann kommt so in der zweiten Phase so eine Entspannung. Man merkt so ein Wohlbefinden. Die Atmung, die wird ruhiger, das kann man beobachten. Man wird zunehmend geduldiger. Und insgesamt gibt es einfach so ein wohliges, ruhiges Gefühl. Und dann die nächste Phase, wenn man dann wirklich weiter dran bleibt, dann merkt man auch, man wird zunehmend konzentrierter, haftet nicht so sehr an den Gedanken an. Also kann auch merken, okay, da kommt so ein Gedanke, aber ich lasse davon ab und findet dann auch Einsicht und so ein Gefühl von Gleichmut. Also man merkt, ha, das ist der eine Gedanke, dann kommt wieder ein anderer Gedanke, aber alles sind irgendwie Gedanken. Und dann die nächste Phase beschreiben die so als essentielle Qualitäten. Also da fängt, finde ich, wird es schon auch sehr, sehr spannend, dass man dann so Erlebnisse hat wie Wachheit, Liebe, auch Verbundenheit, so eine ganz tiefe Verbundenheit, Dankbarkeit und auch Gefühle von Selbstakzeptanz. Und dann das fünfte, das ist wirklich so Next Level Experience. Das ist dann so eine Leerheit, so ein Einssein oder so eine Grenzenlosigkeit, auch Transzendenz von Subjekt und Objekt und so eine Gedankenstille. Also das sind wohl alles Erfahrungen, die man machen kann, wenn man dranbleibt. Also das kann ja sehr motivierend sein, oder?
Allerdings, total. Ich habe ja auch schon ganz tolle Gefühle gefühlt während der Meditation. Bloß dazwischen liegen auch ganz viele Erlebnisse der Frustration. Also ich bin einfach manchmal ungeduldig, genervt. Also genau alles, was du aufgezählt hast. Ich bin natürlich auch eingeschlafen. Aber man wird belohnt, wenn man das wirklich durchzieht und trainiert. Wir haben immer wieder gesagt, Achtsamkeit ist Training und dann wird man belohnt. Also ja, genau das kann ich auch berichten. Ich habe auch tatsächlich Literatur mitgebracht dieses Mal. Ich habe schon mal aus dem Buch, so zitierte habe ich aber den Titel nicht aus dem Kopf gekannt. Jetzt habe ich es hier vor mir liegen. Denken wird überschätzt. Wir haben ja schon mal hier in unserem Podcast über Stille im Kopf gesprochen. Und das ist von Nils Bierbaumer und Jörg Zittlau, warum unser Gehirn die Leere liebt. Und da geht es allgemein um Leere im Gehirn, also nicht nur um Meditieren, aber Meditieren ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Und da ist auch ein schöner Gedanke drin, wie ich finde, zum Thema, warum der Mensch denn diese Stille haben will. Weil seit es den Menschen gibt, gibt es auch Menschen, die versuchen, irgendwie Ruhe zu generieren. Neurologen sagen ja, dass wir 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag haben. Wenn man sich mal überlegt, das will man eigentlich nicht. Ne? Da ist ja auch ganz schön viel Schrott dabei und auch Dinge, die uns nicht helfen, Selbstbeschimpfungen und so weiter. Und wenn da mal für 5 bis 10 Minuten Ruhe wäre am Tag von diesen ganzen vielen Gedanken. Und hier ist dieser Gedanke in diesem Buch drin, dass Leere auch bedeutet, das Defense-System zur Ruhe kommen zu lassen. Weil wir haben ja immer ein Defense-System. Ne? Wir müssen immer achten auf Gefahren. Ne? Du als Psychologin wirst da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drüber wissen, dass wir immer gucken müssen, von wo kommt die Gefahr?
Ja, also diese Fight-Flight-Reaktion und auch, wir sagen auch manchmal Hypervigilanz, dass Menschen auch so schreckhaft sind, ja. Also Menschen, die auch traumatische Erfahrungen gemacht haben, also wirklich auch erlebt haben, dass sie wirklich in Gefahr waren, das sieht man denen auch wirklich an. Sie sind schreckhafter und gucken immer sich so um, ja. Und wenn man da ein bisschen Ruhe hat, das wäre schön. Ne?
Genau, weil wir die ganze Zeit irgendwie, genau wie du sagst, Fight or Flight, ist da eine Gefahr, will derjenige mir was Böses? Also es ist jetzt halt kein Säbelzahntiger mehr wie früher, aber jetzt ist vielleicht der Chef oder der Steuerberater oder das Finanzamt oder so, die mir irgendwas Böses wollen. Und deswegen, manchmal sind wir ja auch so gestresst von unserem normalen Alltag oder von unserem Leben, dass wir irgendwie körperliche Reaktionen darauf haben und eben wirklich immer in diesem Defense-Modus sind und das mit unseren Gedanken auch noch verstärken. Das heißt, alleine um den Defense-Modus mal zur Ruhe kommen zu lassen, könnte man ja auch einfach mal meditieren. Es gibt also viele Gründe, um mal einfach irgendwie die Stille zu üben. Ne?
Sehr motivierend, ja.
Haben wir an dieser Stelle also festgestellt.
Ja.
Was würdest du denn sagen, ist vielleicht, wenn man das noch nie gemacht hat, die beste Möglichkeit zum Einsteigen?
Ich denke, viele fangen an mit einer kurzen Sitzmeditation, also einfach wirklich auf dem Stuhl so eine kurze Atemübung, wo man das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit auf den Atem mal richtet. Atme ich gerade flach, tief? Also wenn man so nervös ist, dann atmet man nur so in den Brustraum. Wenn man entspannter ist, dann wird die Atmung auch länger, so in den Bauch. Und wirklich nur mal für eine kurze Zeit, 5 Minuten oder 2, 3 Minuten und einfach mal schauen, was kommt da eigentlich? Wie fühlt sich das eigentlich an? Ja? Und dann fangen viele ganz klassisch mit diesem Bodyscan an, dass man das quasi das Meditationsobjekt, also man richtet die Aufmerksamkeit auf Körperempfindungen auch einfach, also ich sage mal Anführungszeichen einfach, ja. Es wird gesagt, dass man die Aufmerksamkeit auf verschiedene Körperteile richten soll und beobachtet, was denn da für Empfindungen sind. Und dann wird man schon ganz spannende Erfahrungen machen, wie zum Beispiel so bewertende Gedanken, oh, ich habe da keine Lust drauf, warum mache ich das eigentlich? Und dann denkt man doch an die Steuererklärung oder so. Und das ist einfach auch spannend, so zu sehen, was so passiert, oder?
Ja, wenn
das
man,
ist eigentlich ein guter Einstieg, ja.
Genau, wenn man neugierig mit der Situation umgeht und sich nicht noch mehr Stress macht. Also
ja.
Ne, nur wenn man wirklich dann nicht sagt, ich bin ja sogar zu doof zu meditieren und die Steuer habe ich auch noch nicht gemacht, ich Idiot, dann wäre es eher kontraproduktiv. Wobei das vielleicht auch eine interessante Erfahrung ist, dass man das beim nächsten Mal dann vielleicht lässt. Also dass man quasi ein Learning davon auch hat.
Genau,
so, nach
ja.
dem Motto, beim ersten Mal habe ich mich aber arg beschimpft, das probiere ich mal nochmal ohne Beschimpfung.
Richtig, ja. Aber ich finde es auch so hilfreich, dass wir das auch immer wieder sagen, wie normal das ist, dass diese Gedanken dann einfach kommen und auch selbstkritische Gedanken während der Meditation. Es gehört dazu und dann wieder zurückkehren, dann entweder auf die Beobachtung des Körpers oder den Atem. Einfach mal den Atem beobachten.
Ihr wisst ja, es gibt am Ende ja immer auch noch eine Übung von Mai Hyong. Und diesmal geht es darum, positive Emotionen in der Meditation zu kultivieren. Das werden wir am Ende auch machen. Und wie komme ich drauf? Ich finde einfach geführte Meditation fantastisch. Wenn sie gut sind, wenn sie nerven, dann nerven sie, dann mache ich sie sofort wieder aus.
Okay.
Da muss ja jeder auch gucken, welche Stimme er mag oder welche Stimme nervig ist. Weil wenn jemand zu sehr haut, dann stresst lässt mich das total, aber es gibt ja so viele Online-Portale, wo man ganz tolle geführte Meditationen herkriegen kann. Es gibt natürlich auch CDs, Kassetten, VHS, was der Teufel.
Alles Mögliche.
Bandmaschinen.
Ja.
Auf jeden Fall solltet ihr vielleicht wirklich nicht das alleine hinkriegen, was ich total nachvollziehen kann, weil ich schaffe es, wie gesagt, auch nicht. Ganz oft zumindest nicht. Dann holt euch eine Stimme in euer Ohr. Also entweder Mai Hyong, natürlich, hier gleich. Aber auch der Markt ist voll. Es gibt ganz tolle Sachen und wirklich, da kriegt man manchmal so einen Energiekick von diesen geführten Meditationen. Fällt dir noch was ein an Techniken?
An Techniken, wie man, es kann auch hilfreich sein, wenn man sich so ein Bild vorstellt, also zum Beispiel, es gibt so eine Bergmeditation, wenn man so ein Bild von einem ganz stabilen Berg hat und dass man sich dann mit diesen Qualitäten, mit diesen Eigenschaften des Berges dann verbindet, also dass man auch sagen kann, okay, ich bin so gefestigt wie ein Berg und wenn irgendwie Wind oder Schnee vorbeikommt, ich bleibe trotzdem stabil und habe auch so ein Gefühl von Gleichmut, ja. Also wenn man visualisiert, ich finde, das ist auch sehr hilfreich. Ich mache das auch mit meinen Patienten und viele sagen, dass sie sich das dann sehr gut vorstellen können.
Ist Visualisieren das Gleiche wie Meditieren?
In der Meditation kann man visualisieren, muss man aber nicht. Also das Objekt der Meditation kann der Atem zum Beispiel sein, aber es kann auch ein Bild sein. Es kann ein Bild sein, was man innerlich hat, aber tatsächlich gibt es auch Menschen, die öffnen ihre Augen und schauen sich ein Bild an oder sie schauen sich eine Kerze an und meditieren dann darüber.
Ach so, einfach die Flamme beobachten.
Ja, die Flamme beobachten, ja. Und immer dabei bleiben. Ja.
Ah, ich habe auch schon mal die Übung gemacht, auf den Sekundenzeiger zu gucken.
Und, wie fandest du das?
Bei der Uhr. Das war krass, weil ich habe wirklich dann in dieser einen Minute versucht, keinen einzigen Gedanken zu haben. Und irgendwann dachte ich, oh Gott, hoffentlich ist die Minute vorbei. Also weil es war, also ich kann es nicht empfehlen. Mich hat das eher nervös gemacht tatsächlich. Mhm. Aber wie ist denn das, weil du sagst, sich ein Bild vorzustellen. Es gibt doch auch so Visualisierungs-Meditationsübungen, wo man sich quasi irgendeine schöne Situation vorstellt, in der man gerne wäre. Ist das auch eine Meditation? Also wenn man sich vorstellt, ich träume von der Karibik und sich dann vorstellt, wie man in der Karibik ist? Oder ist das schon quasi ein anderes Genre?
Was wichtig sind, dass man diese Bewusstheit hat, also dass man schon noch weiß, man ist hier im Jetzt, ja. Aber wenn man so tagträumt dann quasi, also sich so wegträumt, das ist schon wieder was anderes, denke ich. Also ich mache ja auch so Entspannungsübungen mit dem Patienten, zum Beispiel einen Tag am Strand oder so. Das ist dann schon wieder, denke ich, geht in eine andere Richtung.
Also vielleicht so autogenes Training eher.
Genau, ja, autogenes Training auch, ja.
Okay, also da kann man dann eher entspannen. Das ist dann wie ein Kurzurlaub für den Kopf, aber in der Meditation geht es schon eher so um vornehmlich Stille.
Ja, würde ich sagen. Okay. Wobei man kann ja auch Meditation, kann man ja auch mit Musik machen, ne? Also das ist ja, wir haben ja auch zum Beispiel bei unseren Übungen ein bisschen Musik im Hintergrund, ja. Aber so eine Ruhe im Kopf, damit man klar wieder sehen kann. Also einfach sieht, was sind für Emotionen da, für Empfindungen und Gedanken. Diese Ruhe, glaube ich, diese Art von Stille. Es muss ja nicht nur diese Stille, diese Klangstille sein, sondern im Kopf diese Stille, ja.
Genau, ja, genau. Es gibt ja auch so Frequenzmusik vielleicht, zu der man meditieren kann, wenn man irgendwie die ganz große Stille nicht aushalten kann, dann kann man sich vielleicht auch einfach nur beruhigende Musik anmachen, je nachdem. Ja, ich finde das so schön eigentlich, dass man alles ausprobieren kann. Ich habe auch schon alles Mögliche ausprobiert. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe auch so eine Hüpfmeditation gemacht. Da war richtig Action.
Spannend, ja.
Also so, da musste man zuerst hüpfen und tanzen und springen und nach Anleitung irgendwie. Und danach war ich völlig nass geschwitzt und dachte, aha, das war ja fast wie ein Fitness-Workout. Aber ich hatte die ganze Zeit die Augen zu dabei und habe mich dabei beobachtet, wie ich springe. So. Also das war auch ganz interessant.
Echt cool. Ja, es gibt einfach so, so viele Arten und Techniken. Also es ist unglaublich, was es da alles gibt. Ja.
Und man kann auch schön shoppen gehen, so Sitzkissen, ne? Und so Bänke.
Also wenn man kein Sitzkissen hat, dann habe ich den Trick, dass man sich einfach ein Handtuch nehmen kann und das aufrollen kann. Darauf kann man sich auch hinsetzen. Also man muss sich kein Sitzkissen kaufen. Also für die Sitzmeditation gibt es verschiedene Arten auch, wie man sitzen kann. Zum Beispiel den vollen Lotus, das ist dann quasi, wenn man die Füße, dass die also so überkreuzt sind und dass die Füße dann auf den Oberschenkeln ruhen. Hast du das schon mal ausprobiert?
Ja, das ist ein bisschen anstrengend auch, ja.
Es tut sehr weh. Also ich finde schon, dass man muss es auch üben, ja. Man kann auch den halben Lotus machen, da ist nur ein Fuß auf dem Oberschenkel. Das finde ich geht bei mir manchmal, aber den vollen Lotus, den schaffe ich so auch nicht. Es gibt halt einfach ganz viele Leute, die sagen, dass sie so die ultimative Stabilität erfahren. Und auf dem Sitzkissen wird empfohlen, dass man da auf dem vorderen Drittel sitzt, so dass man dann quasi so ein Dreieck erzielt. Also beide Knie auf dem Boden und das Gesäß dann auf diesem Sitzkissen. Und das soll einfach dafür sorgen, dass man sehr gefestigt und stabil für eine lange Zeit sitzen kann. Und das kann man trainieren.
Wie lange meditierst du am Stück?
Es ist unterschiedlich. Also ich habe auch schon eine Stunde, das ist, glaube ich, das, was ich so maximal mache.
Und du in absoluter Stille?
In Stille, ja, gerne. Ja. Aber auch geleitet. Also es kommt auch auf die Tage an. Manchmal mag ich es auch, so eine geleitete Meditation zu machen. Momentan, da ich viel so zu tun habe, mache ich auch viel wieder so Bodyscans in der Mittagspause. Dann lege ich mich auch hin. Oder ich sitze 20 Minuten so, ja.
Und wenn man aber in absoluter Stille sitzt, dann braucht man ja irgendwie ein Zeichen dafür, dass es vorbei ist. Also denke ich immer so, wenn ich sage, okay, ich mache das jetzt eine Stunde und dann habe ich aber noch 12, 13 andere Dinge zu tun. Das heißt, es muss nach einer Stunde auch wirklich vorbei sein. Dann brauche ich ja, also im besten Fall jemanden, der mir den Gong schlägt. Haha. Aber den habe ich ja nicht immer. Stellst du dir dann Wecker?
Ich habe so eine App, wo es verschiedene Gongs gibt, weil ich die Wecktöne vom Wecker nicht so schön finde. Und dann kann man sich das so einstellen, dass man 20 Minuten zum Beispiel meditiert. Am Anfang gibt es dann so einen Gong und dann am Ende nochmal. Aber mich würde das auch verrückt machen, wenn ich weiß, ich habe nur eine Stunde und ich weiß nicht genau, wann die Zeit dann aufhört. Da müsste ich ja die ganze Zeit die Augen öffnen und schauen. Aber ich mache das immer mit einem Wecker eigentlich. Ja.
Seht ihr, da muss man auch so ganz praktische, pragmatische Dinge klären, wenn man meditieren möchte. Man kann sich natürlich auch auf andere Dinge setzen als auf ein Kissen. Man kann sich eine Decke zusammenrollen oder so. Und was auch immer, glaube ich, ein Vorurteil ist, was viele Menschen haben, ist, ach, Meditation ist was für Esos, die tragen Batikhosen und die machen sich Räucherstäbchen an und haben überall Traumfänger hängen und die sehen komisch aus und so. Aber meditieren ist was völlig Normales, was auch Manager machen in der Mittagspause, genau wie du auch, für ihr Gehirn und so. Und da gibt es ja auch Studien darüber.
Es gibt unglaublich viele Studien auch, also in den letzten 10 Jahren, vor allem auch in den Neurowissenschaften, wie viel da gezeigt werden konnte. Also, dass die Meditation einen Einfluss auf die Emotionsregulation hat, dass wir besser mit unseren Emotionen umgehen können und dass sich das zum Beispiel auch darin zeigt, dass an den Regionen, wie zum Beispiel dem Hippocampus, der für Emotionsregulation auch wichtig ist, dass da dann mehr Nervenzellen sind bei Meditierenden im Vergleich zu Menschen, die nicht meditieren.
Also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz besonders oft wütend seid oder sehr viel traurig oder so, wenn ihr regelmäßig meditiert, dann wird das einfach von alleine weniger.
Ja, es wird besser, weil wir einfach lernen, dass eine Emotion genauso wie ein Gedanke, es kommt, aber es geht auch wieder, ja, und wir steigen dann nicht so sehr ein. Also es ist ja menschlich, dass wir wütend werden, ja, aber das, was wir als nächstes machen, das ist etwas, was wir kontrollieren können. Steigern wir uns in die Wut herein, indem wir das noch weiter abwerten, indem wir denken, oh, der andere, der hat das mit Absicht gemacht und fressen uns dann richtig rein, oder nehmen wir eine andere Perspektive ein oder beruhigen uns tatsächlich über unsere Atmung. Ja, über die Atmung können wir auch unseren Herzschlag verlangsamen und das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Und es gibt so ein Bild, was ich dazu auch so gelernt habe, ist, ein Mann läuft durch den Wald und dann wird er von einem Pfeil getroffen und dann hat er die Möglichkeit, entweder den Pfeil rauszuziehen oder er zieht ihn raus und rammt sich den nochmal rein. Und das Gleiche ist auch mit der Emotion, ja. Also man kann es schon auch entscheiden.
Das ist sehr schön. Oh Gott, da muss ich jetzt immer dran denken. Ja, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch vielleicht, je nachdem wie alt ihr seid oder so, aber früher, als man so sehr jung war, ne? Und dann war man irgendwie verliebt oder irgendwie dramatisierten sich bestimmte Situationen, weil man sich selbst aufgeschaukelt hat und weil man, ich sage mal, Teenager machen das besonders gerne und häufig, glaube ich. Es liegt in der Natur der Sache, dass man sich dann auch gegenseitig so dramatisiert hat und genau das gemacht hat, was du eben gesagt hast. Man macht immer noch, dann hat er gesagt, dann hat sie gesagt und das war furchtbar und das ist schrecklich und ich werde aus dieser Situation nie wieder rauskommen. Und mit der Meditation haben wir eben die Möglichkeit, zu fühlen, dass wir sehr wohl eine Wahl haben und uns diesen Pfeil nicht nochmal woanders reinrammen müssen, sondern es auch einfach lassen können. Oh, was für ein schönes Bild. Danke, Mahir.
Ja. Und ich habe dann noch weiter nach Studien geguckt, weil wir haben ja eben schon besprochen, es gibt so viele Arten der Meditation, also die, wirklich diese säkulären Achtsamkeitsprogramme wie dieses Mindfulness-Based Stress Reduction von Jon Kabat-Zinn, was ja viele Menschen auch machen, dieses 8-wöchige Programm oder diese Schweigeretreats oder so Meditation, wo es eher um Mitgefühl geht. Und dann hat man natürlich die Frage, welche Meditation ist die beste oder welche Meditation hat welche Effekte? Und das ist ja wirklich eine schwierige Frage zum untersuchen, weil dadurch, dass sie alle so unterschiedlich sind, das ist ja, dass man dann sagt, okay, kann ich einen Apfel wirklich mit einer Birne vergleichen? Und da hat das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, die haben so eine richtige Mammutstudie auf die Beine gestellt, das sogenannte Resource-Projekt war das, wo sie über 300 Probanden untersucht haben. Die waren im Alter von 22 bis 50 und da gab es eine Studie jetzt 2019, die da rausgekommen ist im Journal Cognition von Finn Mattes Trautmein, der dort Gastwissenschaftler ist. Und wie ich schon sagte, die Frage, die sie sich gestellt haben, war, Meditation ist ja so ein Überbegriff, aber welche Art von Meditation hat welche Effekte und was nützt uns das eigentlich? Und dieses Studiendesign war so, dass die Probanden, ja, die mussten einen 2-stündigen Kurs jede Woche absolvieren, wo sie dann Inhalte über die Meditation gelernt haben. Und sie mussten wirklich jeden Tag 30 Minuten lang praktizieren. Und es gab dann quasi 3 Module. In dem ersten Modul, das hieß Präsenzmodul, da war nur der Schwerpunkt auf Achtsamkeit, also aufmerksamkeitsbasierte Verfahren, wo man immer wieder zum Atem zurückkehrt und quasi wirklich diese Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment praktiziert, nichts anderes. In dem zweiten Modul, das Affektmodul, da ging es dann wirklich um Gefühle wie Mitgefühl, Dankbarkeit, wie gehe ich eigentlich mit schwierigen Emotionen um? Und neben dieser Kernmeditation zum Mitgefühl haben sie auch Partnerübungen gemacht. Also es gab immer so eine 10-minütige Partnerübung, wo sie sich dann ausgetauscht haben über Erfahrungen, die sie gemacht haben, Momente, wo sie dankbar waren. Und der andere, der zugehört hat, hat einfach nur empathisch zugehört, hat gar nichts erwidert oder so. Also fand ich total cool. Und das dritte Modul war das Perspektivmodul. Da ging es um diese metakognitiven Fertigkeiten, also so ein Bewusstsein darüber, was man eigentlich gerade denkt und wie man auch denkt. Perspektivübernahme, dass man wirklich so diesen inneren Beobachter stärkt und irgendwie so ein Bewusstsein dafür bekommt, was habe ich eigentlich für Denkmuster und was sind eigentlich meine Persönlichkeitsanteile. Also diese drei Module gab es und die haben das halt eigens konzipiert dafür, damit es so eine Vergleichbarkeit gibt. Und insgesamt gab es ja, habe ich schon gesagt, 300 Personen, die daran teilgenommen haben und in drei Gruppen, die in unterschiedlicher Reihenfolge auch diese Module absolviert haben, um dann einfach zu gucken, was für Effekte gab es, um das zurückzuführen auf das jeweilige Modul.
Und was für Effekte gab es?
Oh, also wirklich so spannend. Ich habe mich da so eingelesen und dachte, wie cool ist das denn? Ja? Also eine Frage war ja dieses Präsenzmodul. Also wenn man wirklich nur Aufmerksamkeitstraining macht, vielleicht wird man dann trotzdem ein besserer Mensch und hat mehr Mitgefühl. Und da hat sich wirklich gezeigt, nein, das reicht nicht. Also wenn wir nur Aufmerksamkeit auf den Atem praktizieren, dann wird zwar unsere Aufmerksamkeit besser und schon auch nach 3 Monaten, was ich wirklich krass finde, war es auch da, dass das Volumen der grauen Substanz in der präfrontalen Region, also so vorne um die Stirn herum, dass sie da auch vermehrt war. Nach 3 Monaten schon, Diane, das ist doch krass, oder?
Total.
Wahnsinn. Und aber genau, also ein großer Befund war, es reicht nicht, also nur jetzt sich hinsetzen und stärker die Aufmerksamkeit zu trainieren, davon wird man noch kein mitfühlenderer Mensch.
Okay, also das war die Fragestellung, ja. Also weil es reicht genau. Wahrscheinlich schon bei der Konzentration und wie du sagst, Aufmerksamkeit und so weiter, schulen das schon. Also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, so. Das reicht nur nicht, um ein super mitfühlender, super Empath zu werden.
Ja, genau. Also es sind unterschiedliche Fragestellungen. Genau, ich will jetzt nicht das abwerten oder irgendwie sowas, ja. Aber meistens ist es ja auch so, wenn man zum Beispiel so Programme wie MBSR macht oder auf Retreats geht und meditiert, da ist es ja nie so, dass man nur so praktiziert, dass man die Aufmerksamkeit irgendwie verbessert, sondern da sind immer die anderen Teile ja auch mit enthalten. Ja? Also man übt das ja meistens trotzdem noch mit dem Mitgefühl. Und bei uns ist es ja auch so, wir haben verschiedene Themen hier im Podcast und machen ja auch nicht nur dieses Aufmerksamkeitstraining. Ne? Genau. Also muss noch mal ein bisschen Werbung machen. Genau. Und bei diesem Affektmodul, das fand ich auch super spannend, da konnte auf jeden Fall gezeigt werden, da waren die stärksten Effekte, dass das Mitgefühl gesteigert war und auch das altruistisches Verhalten gefördert wurde. Und dieses Perspektivmodul, da war das auch so, dass die Probanden sich viel besser, also die andere Person viel besser verstanden haben. Und es hat sich gezeigt, dass sie dadurch, dass sie die andere Person besser verstanden haben, auch sich selbst besser verstanden haben. Spannend, oder?
Total. Ja. Und genau. 2 in 1. Sehr
ja,
gut.
Ja, 2 in 1. Und was ich auch interessant fand, weil die Probanden mussten über 90 Fragebögen jedes Mal ausfüllen. Die haben wirklich alles rausgeholt, was ging, auch hormonelle und Gehirnscans und alles, ganz viel ausgewertet. Die haben geguckt, ob diese 3 Module einen Einfluss auf sozialen Stress haben. Und es gibt so ein ganz gemeines, fieses Experiment in der Psychologie, was ich auch schon mal machen musste, weil im Psychologiestudium muss man sogenannte Versuchspersonenstunden sammeln, da muss man selbst Versuchsperson sein. Und bei diesem Experiment, wo man sozialen Stress induziert, muss man einen Vortrag halten, oder das mussten die Probanden hier machen, einen Vortrag vor einem Publikum und dann auch so eine ganz fiese Matheaufgabe berechnen. Und das Publikum war dann geschult, die Augen zu rollen, gelangweilt auszusehen und
furchtbar.
Fehler zu benennen. Und ich war damals, also es war ja nicht in dieser Studie, in einer anderen Studie, aber damals im Studium war ich auch in so einem MRT drin und dann musste ich Aufgaben lösen, die gar nicht zu lösen waren. Die waren unlösbar und ich wusste das aber nicht. Und dann kam immer der Versuchsleiter, so, sie müssen sich mehr anstrengen, das wird sonst hier nichts.
Also sozialer Stress at its best.
Das ist, genau. Und dann wird dann danach Cortisol gemessen, weil da kannst du ja den Stress dann messen, ein Stresshormon. Und da hat sich gezeigt, dass bei dem Affektmodul, also wenn man Mitgefühl übt und auch Perspektivübernahme, dass da eine Reduktion vom sozialen Stress stattfand, aber nicht bei diesem Präsenzmodul. Und die ForscherInnen haben sich das so erklärt, dass man ja in diesen 2 letzten Modulen immer in diesen Diaden, also in der Partnerarbeit, so einen Austausch hatte. Und das ist dann wie so eine Immunisierung gegen sozialen Stress, weil man ja weiß, man hat das ja schon erfahren, dass jemand empathisch zuhören kann. Und dass das irgendwie sehr geholfen hat. Insgesamt also super spannende Studie.
Ja. Total. Und wir lernen daraus, dass man quasi verschiedene Meditationstechniken anwenden kann, um verschiedene Ergebnisse zu haben, dass im Grunde jede Meditationsart gut ist, aber manche noch besser.
Ja, genau. So kann man es vielleicht sagen. Mit so einem i-Tüpfelchen auch noch so. Ja,
genau. Und das ist ja auch total spaßig, finde ich. Kann ich nur aus meiner Erfahrung euch erzählen und irgendwie ans Herz legen, wenn ihr einfach ausprobiert, was für euch gut passt. Also ich meine, genau wie bei allem, im Sport, beim Essen, wie auch immer, dass ihr einfach achtsam guckt, was macht mir Spaß? Und dann guckt, wie kann das mein Leben bereichern und tatsächlich schöner machen, weil das Ganze soll ja nicht in Stress ausarten, sondern in genau das Gegenteil. Und jetzt gibt es eine Übung, jetzt gibt es eine Meditation, um positive Gefühle zu bestärken, was ich ganz, ganz toll finde, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, man hat im Alltag öfter mal die positiven Gefühle verloren und die negativen sind der Boss plötzlich und das kann man nicht wollen. Und deswegen vielen, vielen Dank, Mai Hyung, jetzt für diese Übung.
Um schwierige Situationen im Alltag zu bewältigen oder Freunden und Kollegen zu helfen, ist es wichtig, dass wir immer wieder unsere eigenen positiven Emotionen kultivieren. Nimm nun eine entspannte und bequeme Haltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Wenn du auf einem Kissen sitzt, prüf noch einmal, ob du gut im Kontakt mit dem Boden bist und eine stabile, aufrechte Sitzhaltung einnehmen kannst. Wenn du dich für das Liegen entscheidest, spür noch einmal nach, ob du vielleicht eine Decke oder Socken brauchst. Indem wir auf diese kleinen Details achten, sorgen wir gut für uns. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mit jeder Ausatmung entspannst du etwas mehr und lässt den ganzen Ballast des Alltags los. Ich lade dich jetzt ein, eine angenehme Erfahrung, die du kürzlich gemacht hast und die du mit positiven Emotionen wie Glück, Freude, Zufriedenheit oder Dankbarkeit verbindest, vor deinem inneren Auge lebendig werden zu lassen. Vielleicht war es ein frisch gebrühter Tee, ein liebevoll zubereitetes Essen oder das Lächeln eines Kindes. Vielleicht bist du für etwas besonders dankbar in deinem Leben. Ein Freund, eine Freundin, ein Haustier, das dich immer begrüßt. Die freundliche Bäckerin. Oder ein wunderschöner Sonnenuntergang. Oder einfach nur ein Moment der Ruhe. Wenn dir in diesem Moment keine positive Erfahrung einfällt, werde dir bewusst, dass du dir diesen Moment schenkst, um zu praktizieren. Nehme dir einen Moment Zeit, um jede angenehme Erinnerung, die jetzt auftaucht, zu würdigen. Spüre nach, wie es sich anfühlt, mit diesen Erinnerungen zu sein. Wo Wo in deinem Körper spürst du die angenehmen Gefühle? Welche Körperempfindung kannst du beobachten? Vielleicht verändern sie sich auch. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf den Teil des Körpers, in dem diese Empfindung am stärksten ist. Wie fühlt es sich dort an? Beobachte, welche Emotionen noch aufkommen, wenn du deine Erfahrung in deinem Gedächtnis noch lebendiger werden lässt. Vielleicht empfindest du gerade Aufregung, Hoffnung, tiefe Dankbarkeit und Verbundenheit. Beobachte einfach, wie diese Emotionen aufsteigen und auch wieder vergehen. Vielleicht hast du aber auch ein Unbehagen, dich gut fühlen zu lassen, weil du Angst hast, dass daraufhin Unglück folgen könnte. Oder vielleicht hast du auch Schuldgefühle, aus Angst, es nicht zu verdienen, dieses Glück zu empfinden. Auch diese Gefühle und Gedanken sind ganz normal und menschlich. Erlaube auch diesen Gefühlen da zu sein. Verbinde dich noch einmal mit der Absicht, dass du gerne Gefühle der Freude einladen möchtest. Und nun verweile noch einen Moment in dieser wohligen Atmosphäre. Nimm noch einmal 3 tiefe Atemzüge. Mit jedem Atemzug kommst du immer mehr in den Raum an und spürst die Unterlage oder den Boden unter dir. Mit geschlossenen Augen kannst du deine Hände aneinander reiben, damit Wärme entsteht. Wenn sie warm geworden sind, leg die Hände auf deine Augen und spüre die Wärme. Unter den warmen Handflächen kannst du deine Augen sanft öffnen, mal nach rechts, nach links, oben und unten gucken und langsam deine Hände vom Gesicht lösen, damit sie sich an die Helligkeit gewöhnen können. Ich wünsche dir viel Freude bei der weiteren Praxis.
Vielen Dank. Heute ging es um die Meditation, was für Möglichkeiten es gibt zu meditieren, was für Schwierigkeiten es auch gibt, aber wie schön das auch sein kann und was auch die Forschung zu dem Thema sagt, haben wir besprochen heute hier in Achtsam. Mai Hyung war da. Vielen, vielen Dank für die tolle Übung auch.
Gerne.
Und ihr seid hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuhören.
Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.